Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. André Stiefenhofer begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe von Katechismus. Jeden Donnerstag kümmern wir uns hierbei um das Gebet. Verbunden sind wir dazu mit Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
Ja, letztes Mal sind wir hier im Gebet bis zum Alten Bund gekommen, sozusagen. Um das Gebet im Alten Bund ging es das letzte Mal und heute geht es hauptsächlich um Mose und das Gebet des Mittlers. Herr Pfarrer, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen könnten, was wir beim letzten Mal gesagt haben und wie das jetzt zusammenhängt mit dem, was wir heute behandeln.
Also wir sind gerade beim Kapitel über die Offenbarung des Gebetes und da haben wir das letzte Mal nachgeschaut, wie das im Alten Bund, im Alten Testament sich entwickelt hat, wie das Gebet eben eine Entwicklung ist. Und da haben wir ganz besonders auf die Person des Abraham geschaut. Er ist ein Beispiel eines glaubenden, gottgehorchenden und betenden Menschen. Und anhand dieser Persönlichkeit, Abraham, hat man dann gesehen, wie sich das Gebet entwickelt. Zunächst einfach von Taten, man lebt mit Gott, man lebt vor Gott, bis später dann auch mit Kommunikation mit Gott durch Worte. Wir haben dabei gesehen, dass es sehr wichtig ist, im Gebet beharrlich zu sein und dass es ein wesentlicher Teil des Gebetes auch ist, dass der Glaube geprüft wird, der Glaube an die Treue Gottes, und zwar gerade im Zusammenhang mit der Geschichte des Opfers des Sohnes von Abraham, das Gott von ihm verlangt hat. Und heute geht es weiter mit einer anderen Gestalt, einer betenden Gestalt, und zwar ist das Moses. Sehr interessant, wir werden das sehen, wie sich bei ihm weiter das Gebet dann offenbart hat. So ist ja das der Titel dieses ganzen Kapitels. Und wir möchten dies ein bisschen miteinander anschauen. Wir sind das letzte Mal gekommen bis zum Paragraphen 2573 für all jene, die den Katechismus wieder vor Augen haben, und werden heute weiterfahren mit dem Paragraphen 2574, Mose und das Gebet des Mittlers.
Ja, liebe Zuhörer, all diejenigen, die einen Katechismus der katholischen Kirche zur Hand haben, kann ich nur ermutigen, ihn aufzuschlagen auf der Seite 647 bei dem Paragraphen, den Pfarrer Rellstab jetzt gerade schon genannt hat, 2574. Und ich darf Sie auch schon ermutigen, Sie können sich hier in diese Sendung auch telefonisch einbringen in etwa einer halben Stunde, wenn Sie Fragen zu den Betrachtungen von Pfarrer Rellstab haben. Aber nun steigen wir direkt ein in den Text des Katechismus.
Sehr gerne. Wir machen es jeweils so, dass Sie, Herr Stiefenhofer, wieder den Abschnitt vorlesen, den Paragraphen, und ich werde ihn dann ein bisschen kommentieren und mit Ihnen auch ein bisschen in der Bibel rumstöbern, weil da eben sehr vieles von der Bibel auch die Rede ist und das tut sehr gut, da auch ein bisschen die Bibel wieder heranzuziehen. Darf ich Sie bitten, Herr Stiefenhofer?
Ja, liebe Zuhörer, die Querverweise in die Bibel finden Sie unten an der Seite. Als ich in Passia im Auszug aus Ägypten im Geschenk des Gesetzes und im Bundesschluss die Verheißung zu erfüllen beginnt, wird das Gebet des Mose zum ergreifenden Bild des fürbittenden Gebets, das sich im einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Christus Jesus, vollenden wird.
Dieser Paragraph ist eigentlich einfach ein bisschen eine Einleitung in das, was jetzt mit Moses passiert. Das Pascha, das ist das Mahl, das die Ägypter, die Israeliten in Ägypten gefeiert haben, bevor sie dann auszogen. Sie erinnern sich sicher alle noch an diese ganze Geschichte und die wird jetzt in diesem Zusammenhang ein bisschen aufgewärmt, also die Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten. Es ist ein Geschenk dann auch durch die Wanderung durch die Wüste, dass man das Gesetz, also die 10 Gebote, erhalten hat. Gott hat mit dem Volk in der Wüste einen Bund geschlossen. Und das ist eine Vorwegnahme bereits der Verheißung des ewigen Bundes, den Gott mit den Menschen schließt. Und deshalb ist es eben alles, was mit Mose geschehen ist, bereits wieder eine prophetische Schau auf das, was dann wieder in Christus geschehen wird. Und deshalb wird hier im Katechismus auch der erste Timotheusbrief zitiert, wo es heißt, eben, dass der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus ist. Und in ihm wird sich dann die ganze Verheißung des Bundesschlusses Gottes mit den Menschen gänzlich erfüllen. In der Person des Moses, das werden wir dann in den nächsten Paragraphen noch sehen, erscheint eben auch eine starke Gestalt des fürbittenden Gebetes. Und so entwickelt sich das Gebet weiter. Es wird zu einem fürbittenden Gebet. Und die stärkste Fürbitte, und eben deshalb ist auch wieder Moses ein Vorausbild für Christus, das stärkste Fürbittgebet für uns Menschen, hat natürlich Jesus durch seinen Tod am Kreuz vor Gott für uns dargebracht. So ist das also ein bisschen zu verstehen. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, der den ganzen Bundesverheißungsschluss erfüllt hat. Wir können gleich weitermachen.
Ja, gehen wir gleich weiter im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 648. Auch hier kommt Gott dem Menschen zuvor. Er ruft Mose aus dem brennenden Dornbusch zu. Dieses Ereignis sollte in der jüdischen und in der christlichen geistlichen Überlieferung eines der Urbilder des Gebets bleiben. Wenn nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs seinen Diener Mose ruft, dann deshalb, weil er der lebendige Gott ist, der das Leben der Menschen will. Er offenbart sich, um sie zu retten. Er will die Menschen aber nicht gegen ihren Willen oder ohne die Hilfe von Menschen retten. Darum ruft er Mose, um ihn zu senden und ihn an seinem Mitleid und seinem Heilswerk teilnehmen zu lassen. In dieser Sendung liegt gewissermaßen ein Flehen Gottes und erst nach einer langen Zwiesprache richtet Mose seinen Willen am Willen Gottes des Retters aus. In diesem Gespräch, in dem Gott sich Mose anvertraut, lernt Mose beten. Er sucht nach Ausflüchten, macht Einwände, vor allem aber stellt er Fragen. Der Herr antwortet, indem er ihm seinen unaussprechlichen Namen anvertraut, der sich in seinen großen Taten offenbaren wird.
Jawohl. Das ist ein sehr dichter Paragraph, aber ein wunderschöner Paragraph. Und hier müssen wir ein bisschen eintauchen in die ganze Geschichte des Mose. Sie haben sicher noch eben diese Geschichte einigermaßen in Erinnerung. Gott ruft Moses, nachdem er ja im Hof des Pharao aufgewachsen ist und dann sich für sein Volk, für einen Hebräer eingesetzt hat, einen ägyptischen Wächter ermordet hat. Es kam ans Tageslicht, er bekam Angst, flüchtete nach Midian und dort lebte er eine Zeit lang und dann eines Tages, als er gerade die Schafe weidete und die Ziegen, sah er etwas in der Ferne und wir können das vielleicht einmal nachlesen, das ist im Buch Exodus, falls jemand die Bibel zur Hand hat, im Buch Exodus Kapitel 3. Moses weidete gerade die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Und dann beginnt Gott mit ihm zu sprechen. Auch hier heißt es eben im Katechismus, kommt Gott dem Menschen zuvor. Er ruft Mose, Mose. Und Moses antwortet, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und so weiter. Und hier beginnt also Gott wieder mit dem Menschen zu sprechen und der Mensch gibt Antwort. Und es heißt im Katechismus, dieses Ereignis sollte in der jüdischen und in der christlichen geistlichen Überlieferung eines der Urbilder des Gebetes sein. Eben das Gebet ist immer Zwiesprache mit Gott. Und so wie Moses dort mit Gott gesprochen hat, ist es eben auch in unserer christlichen Tradition ein Vorbild für das Gebet, ein Urbild des Gebetes. Gott ist der lebendige Gott, der das Leben der Menschen will. Und er sagt dann in diesem Gespräch mit Moses, dass er das Leiden des Volkes Israels in Ägypten gehört hat und dass er Erbarmen hat und er möchte es jetzt herausführen. Und hier heißt es im Katechismus, er offenbart sich, also Gott offenbart sich, um das Volk zu retten. Ja, Gott hat beschlossen, das Volk aus der Sklavenschaft Ägyptens zu retten, das auserwählte Volk Israel. Er will aber die Menschen nicht gegen ihren Willen oder ohne die Hilfe von Menschen retten. Und deshalb ruft Gott als Mitarbeiter, um den Ratschluss Gottes zu verwirklichen, Moses, um ihn zu senden und ihn an seinem Mitleid und seinem Heilswerk teilnehmen zu lassen. Also wunderbar, wie hier erklärt wird, dass Gott immer auch mit den Menschen rechnet, dass er die Menschen braucht, um irgendeinen Ratschluss zu vollziehen, dass er den Menschen ernst nimmt, dass er auf den Menschen hört. Und Moses hat dann sehr große Mühe, diesen Auftrag anzunehmen. Er sträubt sich, er windet sich, er möchte nicht, er bringt ganz viele Einwände hervor. Also zum Beispiel heißt es dann im Vers 13, immer noch im dritten Kapitel des Buches Exodus, da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Und Gott lässt den Moses nicht im Ungewissen. Er zeigt ihm, wer er ist. Und da ist es wunderbare Wort des Namens Gottes überliefert im Kapitel 3, Vers 14 des Buches Exodus. Gott antwortete Moses und sagte, ich bin der, ich bin da. Das ist der wunderbare Name Gottes, ich bin da. Er ist einfach da, der da ist. Ein Name, der eigentlich alles über Gott aussagt. Er ist da und von dem Neuen Testament wissen wir, er ist da als die Liebe. Denn Gott ist die Liebe, so hat es uns Johannes offenbart, in einer wunderbaren Art und Weise. Ich bin der, ich bin da. Und so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin da hat mich zu euch gesandt. Aber das genügt Moses noch nicht und der Dialog geht weiter. Weiter sprach noch einmal ein bisschen weiter unten dann. Er erklärt ihm alles, wie das geschehen soll. Und weiter unten antwortet dann Moses wieder, das ist das Kapitel 4, Vers 1. Was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, Jahwe ist nicht erschienen, ist dir gar nicht richtig erschienen, so. Das ist doch auch wieder, wie das Mose sich windet. Er möchte eigentlich diesen Auftrag nicht annehmen. Er ist unsicher. Er kann doch das nicht. Er kann ja auch nicht reden. Und Jahwe sagt ihm dann wieder neu, der Herr entgegnete ihm, was hast du da in der Hand? Und dann ist die ganze Geschichte mit dem Stab, die dann hervorkommt. Und der Stab hat ja dann im ganzen Exodus eine unglaublich wichtige Rolle. Der Stab zeigt immer wieder die Macht Gottes. Durch den Stab kann Moses Wunderzeichen wirken. Also hier ist eine wunderbare Geschichte von Gebet im Sinne des Zwiegespräches. In dieser Sendung, heißt es im Katechismus, liegt gewissermaßen ein Flehen Gottes. Und erst nach einer langen Zwiesprache, wir haben es jetzt ein bisschen verkürzt gehört, wie es im Buch Exodus überliefert wird, richtet Moses seinen Willen am Willen Gottes, des Retters, aus. Schließlich sagt er dann eben, ich bin bereit, ich sende mich, ich gehe. Auch wenn er dann immer wieder zurückgekommen ist, der Pharao hat natürlich nicht sofort zugehört und hat da, dann sind dann eben die Plagen gekommen und Moses hat immer wieder gezweifelt und hat sich wieder beklagt bei Gott. Aber es ist doch ein starkes Zwiegespräch mit Gott und es ist auch wunderbar, wie direkt er mit Gott spricht und wie offen er mit ihm spricht und dass er ihm alle Zweifel, alle irgendwo Hindernisse, die er sieht, alle Schwierigkeiten offenbart und absolut in einer Offenheit mit Gott umgeht, ohne dass er sich irgendwie geniert. Und das ist eben auch wieder ein Vorbild, im Grunde genommen für unser Beten ein Urbild des Gebetes, weil auch wir sind, auch wir dürfen nicht die Dinge hinterfragen, aber durchaus fragen, wie das geschehen soll. Wir werden das sicher auch später noch sehen bei der Mutter Gottes, als der Engel kam und ihr die Botschaft brachte und sie dann zurückfragte, ja, wie soll das geschehen, da ich ja eine Jungfrau bin. Und so dürfen auch wir immer wieder zurückfragen, wie soll das gehen? Wenn wir irgendwie eine Verheißung haben, einen inneren Auftrag spüren, merken, wir sollten dies oder jenes tun. Eben, ich mag mich auch noch erinnern, als ich den Ruf zum Priestertum erhalten hatte, vor vielen Jahren, da habe ich auch lange gezögert. Ich wollte diesen Ruf nicht annehmen. Ich habe immer wieder zurückgegriffen, ja, wie soll das gehen? Ich kann doch das nicht. Und das Zölibat, ich werde doch das nicht schaffen. Und überhaupt, das ist nicht mein Wunsch. Ich möchte etwas ganz anderes. Ich möchte Familie haben. Ich möchte Arzt werden. Aber doch kommt immer wieder dann die Stimme Gottes zurück, die einfach einem sicher führt und immer wieder aufzeigt, was er eigentlich will. Und sein Heilsplan wird sich dann erfüllen. Bei mir war es dann so, bis ich eines Tages dann auch, wie Moses, gesagt habe, okay, ich bin dabei. Und das sagt mir dann auch bei der Priesterweihe, Atzum, ich bin bereit, hier bin ich. In diesem Sinne, dass man von der Kirche und von Gott gesendet werden kann, um den priesterlichen Dienst in der Welt auszuüben. Katechismus, eben haben wir gelesen, in diesem Gespräch, das wir vorhin gehört haben, in dem Gott sich Moses anvertraut, lernt Mose beten. Er sucht nach Ausflüchten, macht Einwände, vor allem aber stellt er Fragen. Das habe ich jetzt ein bisschen kommentiert. Der Herr antwortet, indem er ihm seinen unaussprechlichen Namen anvertraut, der sich in seinen großen Taten offenbaren wird. Noch einmal dieser wunderbare Namen, ich bin der Ich bin da. Gott ist da.
Warum ist dieser Name denn unaussprechlich? Man hat ihn ja erst gerade ausgesprochen.
Der Name Yahweh ist unaussprechlich, aber der Name Gottes, den er so offenbart hat, das ist ein aussprechbarer Wort. Aber Sie müssen mich da jetzt nicht irgendwie behaften, weil ich nicht so ein Hebräer-Spezialist bin. Das war ein Teil in meinem Studium, das sicher ein bisschen zu kurz gekommen ist und alle Details kann man nicht studieren. Ich müsste dieser Frage ein bisschen nachgehen, wie das ist mit dem Wort Yahweh.
Ja.
Ich werde nachher vielleicht in der Pause noch ein bisschen da mich vertiefen drin und vielleicht halten wir diese Frage noch ein bisschen auf. Ist das gut, Herr Stiefenhofer?
Kein Problem, ja. Das Wort Yahweh, so wie ich das aus dem Religionsunterricht noch weiß, ist ja sowieso so eigentlich gar nicht geschrieben worden, sondern es steht da eigentlich nur J-H-W. Und dieses A und das E, das da noch eingefügt wurde, das ist einfach eine Zwischenform, weil in den jüdischen Texten dieses Wort nicht gelesen wird, sondern Adonai gesagt wird. Und da eben noch diese Kürzel reingeschrieben werden zur Erinnerung, dass es, so habe ich das gelernt, also dass das A und das E ein Kürzel für Adonai sein sollen. Also Herr. Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Katechismus am Donnerstagnachmittag. Unser Thema heute wieder das Gebet. Und heute betrachten wir dabei vor allem, wie Moses als Beter auftritt und was das Gebet bei dieser Gestalt so wichtig macht. Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 648 und beginnen nun mit dem Abschnitt 2576. Bei der Betrachtung unterstützt uns oder die Betrachtung bestreitet Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Das Gebet des Mose ist das Vorbild des beschaulichen Gebets, mit dessen Hilfe der Diener Gottes seiner Sendung treu bleibt. Mose redet oft und lange mit dem Herrn. Er besteigt den Berg, um Gott zu hören und ihn anzuflehen, und steigt dann zum Volk hinab, um diesem die Worte seines Gottes zu wiederholen und um es zu führen. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, nicht in Rätseln, steht im Buch Numeri. Denn Mose war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde.
Dieser Paragraph erklärt sich eigentlich schon von sich aus. Der ist so klar geschrieben, dass man ihn eigentlich fast nicht mehr kommentieren müsste. Einfach zum richtigen Verständnis so. wir haben vorhin gesehen, wie Moses ein wunderbares Verhältnis hatte mit dem Herrn und dass er eben, wie es heißt im Exodus 33,11, mit dem Herrn redete, miteinander, der Herr und Moses redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Einen so vertraulichen Umgang, das haben wir eigentlich nicht. Es gibt Heilige, es gibt besonders begnadete Menschen, die so mit dem Herrn reden können, von Auge zu Auge, wie Menschen miteinander reden. Das Schöne ist, dass sich Gott eben immer wieder so persönlich offenbart und dass es die Möglichkeit gibt, diese persönliche Art des Herrn kennenzulernen, dass man mit ihm in Kontakt treten kann. Und ich denke schon, es wäre eigentlich unsere Berufung als Kinder Gottes, als Getaufte, immer wieder so mit dem Herrn in Kontakt zu treten. Und je vertrauensvoller unser Gebet ist, je offener wir dem Herrn gegenüberstehen, wie besser wir unsere Herzen, unseren inneren Boden, den Boden bereiten, damit der Heilige Geist auch darin wirken kann, umso eher können wir auch in diese Zwiesprache der persönlichen Begegnung mit Gott treten. Und so ist eben das Gebet des Mose ein Vorbild des beschaulichen Gebetes. Und zwar ist es eben ein langes Gebet, er zieht sich oft zurück, er bespricht die Sache mit dem Herrn, er holt eigentlich wieder Rat. Wir machen das vielleicht eher mit unserem geistlichen Begleiter, mit einem Beichtvater, wo wir uns wieder zurückziehen, wir gehen zu ihm, wir stellen ihm Fragen, wir reden mit ihm und versuchen so wieder Klarheit über das weitere Vorgehen in unserem Leben zu erhalten. Und so hat es Moses einfach direkt mit Gott gemacht und hat immer wieder die Weisungen erhalten, wie er jetzt weitergehen muss, um das Volk aus Ägypten herauszuführen. Also das ganze Werk des Auszugs aus Ägypten und dann alles, was auf dem Berg Horeb passierte, auch mit der Übergabe der beiden Tafeln mit den 10 Geboten, dann unten das Volk, das goldene Kalb goss und einen fremden Gott, einen Götzen anbetete, Gott erzürnt wurde deswegen und dann aber Moses auch wieder mit wunderbaren Worten, wir sehen das dann im nächsten Paragraphen, für das Volk Israel einsteht. Das ist eben diese ganze Bewegung des Gebetes, das beschauliche Gebet, das wir eigentlich von ihm lernen können. So wird das Gebet eben im Alten Testament auch durch Moses wieder in einer schönen Art und Weise offenbart.
Ich finde auch sehr schön, dass hier dargestellt wird, dass wenn man Auge zu Auge mit Gott reden will, dann muss man sich auf die Knie begeben. Also die Demut als absolute Voraussetzung dafür, dass man, ja, es ist eigentlich ein bisschen paradox, dass man dem allmächtigen Gott begegnet.
Das ist richtig. Am Schluss heißt es ja da, denn Mose war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Und vor 2 Wochen haben wir im Paragraphen 2559 gelesen, dass der Katechismus sagt, die Demut ist die Grundlage des Betens, denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Um die Gabe des Gebetes zu empfangen, müssen wir demütig gesinnt sein. Der Mensch ist vor Gott ein Bettler. Das ist eben diese Haltung, nicht wir überheben uns über Gott, sondern wir sind einfach die Demütigen, die Empfangenden. Und das ist die Haltung des Herzens. Wir können jetzt da viel über die Demut sprechen. Ja. Es ist etwas, das uns sehr, sehr schwierig fällt. Aber das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir demütige Menschen sind.
Gehen wir weiter im Katechismus mit dem Abschnitt 2577 auf der Seite 648. Aus dem vertrauten Umgang mit dem treuen Gott, der langmütig und liebevoll ist, schöpft Mose die Kraft zu hartnäckiger Fürbitte. Er betet nicht für sich, sondern für das Volk, das Gott sich erworben hat. Auch legt Mose schon während des Kampfes gegen die Amalekiter und um die Heilung der Miriam Fürbitte ein. Doch vor allem nach dem Abfall des Volkes ist er vor Gott in die Bresche gesprungen, wie der Psalm 106,23 sagt, um das Volk zu retten. Dadurch wird deutlich, dass die Fürbitte auch ein geheimnisvolles Ringen ist. Die Argumente, die Mose im Gebet vorbringt, ermutigen die großen Beter des jüdischen Volkes sowie der Kirche zur Kühnheit. Denn Gott ist Liebe und somit gerecht und treu. Er kann sich nicht widersprechen. Er soll sich an seine herrlichen Taten erinnern. Seine Ehre steht auf dem Spiel. Er darf das Volk, das seinen Namen trägt, nicht im Stich lassen.
Genau, ein wesentlicher Teil des Gebetes ist eben auch die Beharrlichkeit. Unser Gebet, unser Glaube wird manchmal geprüft. Wir müssen geprüft werden, ob wir Gott treu sind, auch wenn wir nicht gleich erhört werden. Und eben die Beharrlichkeit, die dann auch einen veranlasst zu Kühnheiten. Bei den Heiligen sieht man das immer wieder, dass sie um große Dinge gebetet haben, um Zeichen und Wunder, und dass das oft auch eingetreten ist. Jetzt bei Moses ist das sehr schön. Gott wollte eigentlich das Volk dann wieder verwerfen, nachdem sie das goldene Kalb geschlachtet hatten. Und er hat ja dann die Tafeln, als Moses das gesehen hat, die Tafeln zerschmettert. Und im Kapitel 34, im Vers 3, im Kapitel 34, Vers 4 des Buches Exodus, macht er dann wieder zwei neue Tafeln aus Stein und steigt dann zu Gott herab. Und der Herr offenbart sich dann wieder gegen an ihm vorüber und sagte: Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Und weil Gott barmherzig ist, also Moses nimmt ihn beim Wort, hat er dann den Mut, eben in dieser Fürbitte, das geheimnisvolle Ringen, da heißt, dadurch wird deutlich, dass die Fürbitte auch ein geheimnisvolles Ringen ist, hält er also Fürbitte für das Volk. Im Vers 9 heißt es, er sagt: Wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, mit uns. Es ist zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein Eigentum sein. Und so kommt also Gott auf seinen Ratschluss, das Volk wegen der Sünde zu verwerfen, wieder zurück und beginnt einen neuen Bund, ein neues Abenteuer mit dem Volk und führt es dann wirklich aus der Verbannung heraus. Ganz schön ist dabei auch dieses fürbittende Gebet bei Abraham. Wir haben das letzte Mal nicht gestreift, aber wir können darauf zurückkommen. Sie erinnern sich, dass Gott dem Abraham bei den Eichen von Mamre begegnet ist. Und er hat da dem Abraham prophezeit, dass Sodom und Gomorra, weil die Sünde in diesen Städten so groß geworden ist, zerstört wird. Und dann hat Abraham mit Gott begonnen, eben ein Fürbittgebet für das Volk einzulegen. Und er sagt dann: Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten dort? Und Gott sagt dann: Ja, wenn es 50 gibt, dann werde ich die Stadt verschonen. Und Abraham sagt dann weiter, also wir sind da im Kapitel 18 des Buches Genesis, ich lese jetzt den Vers 28 vor: Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5, wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Und Gott sagt dann: Nein, wegen der 45 Gerechten werde ich die Stadt nicht richten. Und dann geht Abraham weiter: Aber vielleicht finden sich nur 40. Und Gott sagt: Wegen der 40 werde ich nicht vernichten. Und dann vielleicht finden sich dort nur 30. Und wegen der 30 werde sie nicht vernichten. Und dann noch einmal, vielleicht sind dort nur 20. Jetzt macht er sogar größere Schritte. Er kommt immer weiter herunter. Wegen der 20 werde ich sie nicht vernichten. Und noch einmal sagt dann Moses: Vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach Gott: Ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten. Leider, so wissen wir von der Geschichte her, hat man eben nicht mal 10 Gerechte gefunden, sodass Sodom und Gomorra zerstört worden sind. Aber hier das Einstehen für das Volk, so wie das auch Moses gemacht hat, das Fürbittegebet, das ist etwas ganz Wesentliches im Gebet, dass man auch für andere Fürbitte einlegt. Und das wird ebenso in diesem Alten Testament offenbart, eine neue Form, der wir jetzt begegnet sind, das Gebet für die anderen. Und dieses Beispiel des Moses und sicher auch des Abrahams hat auch in der ganzen Kirchengeschichte viele zur Kühnheit ermutiget, dass man eben Gott um große Dinge bittet.
Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung. Heute geht es wieder um das Gebet, was der Katechismus der katholischen Kirche zum Gebet sagt. Wir haben gerade das Gebet des Mittlers besprochen, dessen Prototyp Mose ist, und werden uns jetzt dem Gebet des Königs widmen, Davids Gebet. Auf der Seite 649 im Katechismus der katholischen Kirche, der Abschnitt 2578. Das Gebet des Gottesvolkes entfaltet sich in unmittelbarem Umfeld der Wohnstätte Gottes. Diese ist zuerst die Bundeslade und später der Tempel. Zunächst lehren die Priester und Propheten als Führer das Volk beten. Für den Knaben Samuel war das Verhalten seiner Mutter Hannah vor dem Herrn eine Schule des Gebetes. Beim Priester Eli lernte er, wie man auf das Wort Gottes hören soll. Rede, Herr, denn dein Diener hört, steht im 1. Samuel 3, 9 bis 10. Später wird auch er den Wert und die Bürde der Fürbitte erkennen. Ich weise es weit von mir, mich am Herrn zu versündigen, und höre deshalb nicht auf, für euch zu beten. Ich werde euch den guten und geraden Weg weisen. 1. Samuel 12, 23.
Mit diesem Paragraphen machen wir einen ziemlich großen Sprung im Alten Testament. Wir verlassen den Moses als Beispiel eines betenden Menschen und wenden uns anderen Lichtgestalten des Gebetes zu. Es ist interessant, dass das Volk Gottes, nachdem sie die Bundesladen, die Steine, die Tafeln mit den 10 Geboten erhalten hatten und das dann in eine Bundeslade hineingelegt hat und diese Bundeslade dann immer mitgenommen haben durch den ganzen 40-jährigen Auszug aus Ägypten, dass sie diesen Ort immer als eine Gegenwart des Herrn betrachteten und dass dort eben also eine erste Wohnstätte Gottes geworden ist und dass sie sich dort auch also einen Ort gefunden haben, wo sie mit Gott auch in Beziehung treten können. Also es ist wie bei uns jetzt, wenn wir in die Kirche gehen, um ganz besonders nahe Gott nahe zu sein, um zu beten. So war es damals zuerst die Bundeslade und später dann der Tempel, der dann gebaut worden ist und wirklich das Zentrum des religiösen Lebens der Israeliten war. Auf dem großen Tempelplatz in Jerusalem stand er, wo heute der Felsendom und daneben auch die Al-Aqsa-Moschee der Muslime steht. Und das ja immer auch noch heute, die Klagemauer ist noch die letzte Überbleibsel des alten Tempels. Und weil da eben das Heiligtum der Juden war, ist das heute eben immer noch eine sehr brennende Frage. Das ist eigentlich der Ort der Juden. Dort hat der Tempel gestanden, das mit dem Allerheiligsten. Und dort sind sie immer wieder hingewallfahrt. Wir kennen das auch aus der Geschichte Jesu zum Beispiel, als er als 12-Jähriger dort verloren ging. Das war der Tempel, der gebaut wurde in Jerusalem und der Ort der Gebet, der Begegnung mit Gott war, die Wohnstätte Gottes par excellence. Zunächst lehren die Priester und Propheten als Führer das Volk beten. Ja, auch heute ist es wichtig, dass wir immer wieder Führer haben, Lehrmeister des Gebetes, die das Volk Gottes beten lernen. Also ich entsinne mich immer wieder gerne an das apostolische Schreiben von Papst Johannes Paul II. Novo Millennio Ineunte, also an der Schwelle des dritten Jahrtausends, wo er sagt, eine der pastoralen Schwerpunkte in den Pfarreien sollte eben das Gebet sein und die Pfarreien sollten Schulen des Gebetes werden. Und wir Pfarrer haben die Aufgabe, eben das Gebet irgendwo in seiner Vielfältigkeit zu feiern, um den Menschen eben zu helfen, dass sie lernen zu beten, auch auf ihre persönliche Art und Weise. Da gibt es gemeinschaftliches Gebet, da gibt es das persönliche Gebet. Aber einfach diese Vielfalt, dass das zum Ausdruck kommt. Und dann wird auch wieder schön gesagt, für den Knaben Samuel war das Verhalten seiner Mutter Hannah vor dem Herrn eine Schule des Gebetes. Hannah war eine fromme Frau, die ein großes Vertrauen hatte zum Herrn und dann eben auch betete und zwar mit Tränen in den Augen. Sie hat geschluchzt, sie hat geweint, weil sie noch kinderlos war und wollte natürlich ein Kind haben und der Herr hat sie dann erhört und hat ihr dann dieses Kind, eben das war dann Samuel, geschenkt. Das ist da im ersten Buch Samuel, Kapitel 1, die Verse 9 bis 18, die hier im Katechismus zitiert werden. Und auch später hat natürlich dann Samuel immer wieder seine Mutter gesehen, wie sie gebetet hat. Und von daher sieht man auch, wie wichtig, dass das Gebet der Eltern ist, das Vorbild der Eltern, dass sie ihre Kinder beten lehren. Eben, dass sie auch in die Kirche gehen mit den Kindern, dass sie sich hinknien. Und wenn die Kinder eben kniende Eltern sehen vor dem Allerheiligsten bei der heiligen Wandlung, dann sind sie natürlich auch beeindruckt und sehen, dass da etwas Ernstes ist. Also sie erfahren durch die Eltern eine erste Beziehung zu Gott. Dann ist der Priester Eli, von dem Samuel lernte, auf das Wort Gottes zu hören. Und das ist die schöne Geschichte der Berufung des Propheten Samuel oder Samuel zum Propheten. Es heißt da im 1. Samuel-Buch, Kapitel 3, Vers 7, Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Also er persönlich hat zwar gesehen, wie seine Mutter gebetet hat und wie vielleicht auch andere gebetet hat. Er wird wahrscheinlich auch selber gebetet haben, aber er kannte ihn noch nicht. Also er hatte noch nicht einen Anruf Gottes. Er hat noch nicht wirklich den Herrn gehört. Es war immer noch mehr oder weniger eine einseitige Sache, dass er zu ihm gegangen ist, nehme ich jetzt mal an, aber noch nicht gehört hat. Und dann mit Hilfe des Propheten Eli hat er dann gelernt, das Wort des Herrn auch zu hören. Da rief der Herr, das ist der Vers 8, den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen, wenn er dich widerruft, dann antworte, rede Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief, wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Diener hört. Und der Herr sagte zu Samuel, fürwahr, ich werde in Israel etwas tun, sodass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An jenem Tag werde ich an Eli vom Anfang bis zum Ende alles verwirklichen und so weiter. Und er wird dann eben Samuel den Auftrag geben, als Prophet zu weissagen und zu gehen. Das ist die Geschichte der Berufung des Samuel. Wunderbar, wie sie hier in der Bibel überliefert wird. Rede, Herr, dein Diener hört. Und später wird auch Samuel den Wert und die Bürde der Fürbitte erkennen. In Kapitel 12, Vers 23 heißt es, ich weise es weit von mir, mich am Herrn zu versündigen und höre deshalb nicht auf, für euch zu beten. Ich werde euch den guten und geraden Weg weisen. Ja, das Volk will eben nicht immer hören. Es ist, wie das Moses auch gesagt hat, ein störrisches Volk. Und das erfahren wir auch heute ja immer wieder, wie schwer sich Menschen zum Teil tun, das Wort des Glaubens, auf das Wort der Bibel, auf den Anstoß des Heiligen Geistes, auf die Worte Jesu zu hören und die ernst zu nehmen und umzusetzen im eigenen Leben. Und manchmal ist das auch für uns Pfarrer nicht ganz einfach. Wir predigen und sehen oft so wenig Früchte und wir werden bedrängt, dass wir uns irgendwie den modernen Meinungen anpassen, den Meinungen der Welt. Wir werden hier hingestellt als Hinterwäldler und mittelalterliche Typen und so weiter. Sie kennen ja das alles. Und hier genau mit denselben Worten, wie Samuel gebetet hat, alles zurückweisen und nicht aufhören, für das Volk zu beten. Es ist sicher die Aufgabe jedes Pfarrers, jeden Tag für seine ganze Gemeinde, für alle Menschen, die ihm von Gott anvertraut sind, zu beten, sie immer wieder dem Herrn zu übergeben. Wir haben ja das letzte Mal gehört, dass das der Pfarrer von Ars so gemacht hat, dass er die Namen all dieser Menschen in eine Herz-Jesus-Statue, glaube ich, war es, geschrieben hat und so diese Fürbitte, die dauernde Fürbitte für sein ihm anvertrautes Volk vor Gott in Anspruch genommen hat oder diesen Auftrag auch wahrgenommen hat. Und selber, eben wie Samuel, sollen dann auch die Hirten im Volk Gottes auch heute den guten und geraden Weg weisen. eben auch wenn halt nicht alle darauf hören wollen. Und das war ja auch die ganze Geschichte des Volkes Israel. Immer wieder hat Gott ihnen zwar gesagt, was gut und richtig ist, hat ihnen diesen geraden und guten Weg aufgezeigt, aber sie haben dann das abgelehnt. Da hat er wieder Propheten geschickt, die das Wort Gottes eben hörten und es auch umsetzten. Rede, Herr, denn dein Diener hört. Das ist das Prophetische, dass man wirklich auf Gottes Wort hören kann und es dann im Auftrag Gottes weitergeben kann. Und so hat Gott dann eben das Volk Gottes immer wieder geführt und vor Irrwegen bewahrt. Aber die Freiheit hatten alle, haben auch wir heute, Ja zu sagen oder eben auch Nein.
Samuel, als großes Beispiel eines Fürsprechers, was ich jetzt hier auch noch sehr interessant finde, ist ja seine Nähe zur Bundeslade und zum Tempel. Die Bundeslade im Neuen Bund ist ja sozusagen die Jungfrau Maria und somit die personifizierte Fürsprecherin. Wir im Neuen Bund haben ja dann sozusagen einen Tempel, der für uns spricht.
Ja, wir können so sagen, in der lauretanischen Litanei wird Maria als die Bundeslade Gottes angesehen. Natürlich werden all diese Titel beziehen sich letztlich auf Christus. Sie ist die Bundeslade, weil das Allerheiligste in ihr geboren worden ist,
genau, ja,
weil sie das getragen hat. Und von daher können wir immer zu Maria gehen, um dann auch am Allerheiligsten Anteil zu haben. Ja.
Mhm. Gut, gehen wir noch einen Schritt weiter, vielleicht einen Abschnitt noch, oder ist der zu groß mit David?
Ja, ich denke, sind keine Fragen jetzt da?
Nein, hat niemand angerufen?
Ja, wir können schon noch versuchen, den nächsten Abschnitt zu machen.
Doch. Machen wir noch einen Abschnitt. Hier geht es um David und das nächste Mal in der nächsten Woche gehen wir dann weiter zu seinem Sohn Salomo. David ist der König nach dem Herzen Gottes schlechthin, der Hirt, der für sein Volk und in dessen Namen betet. Seine Unterordnung unter den Willen Gottes, sein Gotteslob und seine Reue werden für das Volk zum Vorbild des Betens. Sein Gebet, das Gebet des von Gott Gesalbten, ist treues Festhalten an der göttlichen Verheißung, liebendes und freudiges Vertrauen auf den, welcher der einzige König und Herr ist. Vom Heiligen Geist inspiriert erweist sich David in den Psalmen als der erste Prophet des jüdischen und christlichen Gebets. Das Gebet Christi, der wahre Messias und Sohn Davids ist, enthüllt und erfüllt den Sinn dieses Betens.
Die Gestalt des Königs Davids ist natürlich eine Lichtgestalt des Alten Testamentes, der gerade auch durch seine Psalmen, die er komponiert hat, das Gebet der Kirche bis in die heutige Zeit enorm prägt. Und gerade diese Psalmen sind natürlich ein wunderbarer Ausdruck all dessen, was er als König erlebt hat. Freudige Zeiten, schlechte Zeiten, leidige Situationen, Schwierigkeiten, auch zum Teil gibt es Bußpsalmen, nachdem David, der ja wirklich ein begnadeter Mensch war, ein Gesalbter des Herrn, auch nicht immer den Willen Gottes erfüllt hat und dann Buße tun musste. Er hat Ungerechtes getan, Gott hat mit ihm geschimpft. Er hatte manchmal sogar Angst, wenn die Propheten zu ihm kamen, weil er wieder wusste, dass er etwas auf dem Kerbholz hatte. Aber Gott hat ihn hat er nie richtig fallen gelassen, er hat mit ihm den Weg weitergegangen. Und das eben, dass er auch immer wieder gesündigt hat, das kommt auch in den Psalmen zum Ausdruck. Und wenn wir die Psalmen so mit dieser Erfahrung eines Menschen im Hintergrund lesen, dann erfahren wir auch selber immer wieder für unsere Situation ganz viel Hilfe. Denn es gibt, je nachdem in welcher Situation wir sind, wenn wir ein bisschen die Psalmen kennen, dann können wir genau den richtigen lesen, um getröstet zu werden, um wieder Kraft zu schöpfen. Das Psalmengebet ist ja auch der wesentliche Bestandteil des priesterlichen Stundengebetes. Das ist sehr stark mit diesen Psalmen. Die Kirche lebt sehr stark mit diesen Psalmen. Und er ist von daher ein Prophet des jüdischen und christlichen Gebetes. Das Gebet Christi, der wahre Messias und Sohn Davids ist, enthüllt und erfüllt dann den Sinn dieses Betens. Wir wissen, dass auch Jesus die Psalmen gebetet hat, gerade auch als er am Kreuz hing und das Gebet, den Psalm, betete: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Teil eines dieser Psalmen. Das ist König David, ja.
Ja, danke, Herr Pfarrer Rellstab. Das war dann in diesem Fall auch schon die Katechismus-Sendung für heute Donnerstag. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, wenn Sie sich noch einmal in die Betrachtung des Gebet des Mose, des Samuel und des David vertiefen wollen, dann können Sie sich diese Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 sind die Kollegen ab morgen früh um 9 Uhr wieder für Sie da von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Jederzeit können Sie diese Sendung per E-Mail oder per Internet bestellen. Die E-Mail schreiben Sie an cd-dienst@horeb.org und auf unserer Webseite www.horeb.org können Sie im täglichen Sendeplan einfach auf das CD-Symbol rechts neben der Sendung klicken und dann können Sie sich diese CD bestellen.